willkommen zur letzten Folge Woman Coverage. Natürlich nur vor Weihnachten. Wir sind auf jeden Fall immer noch weiter für euch da. An meiner virtuellen Seite ist auch heute natürlich wieder Anna.
Hallöchen, jetzt hast du mir gerade sogar einen Schock versetzt. Ich war so, hallo?
Ja, frohen dritten Advent kann man ja noch sagen. Wie schaut's denn bei dir aus? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Dieses Jahr tatsächlich viel mehr als sonst. Ich habe sogar zum allerersten Mal, seit ich alleine wohne, ich bin mit 18 bei daheim ausgezogen, habe ich einen Weihnachtsbaum. Also zwar sowas Kleines und im Topf und so, aber es steht auf dem Couchtisch, es ist beleuchtet. Ich fühle mich sehr, sehr weihnachtlich. Wie geht's bei dir?
Ja, voll schön. Ich habe dieses Jahr tatsächlich nach langer Zeit mal keinen Weihnachtsbaum, weil ich irgendwie so ein bisschen überrascht wurde tatsächlich von der ganzen Adventszeit. Also ich war irgendwie nicht so gut vorbereitet und habe jetzt nur so einen Adventskranz. Den zünde ich auch echt häufig an und habe mir auch so ein bisschen Deko aufgehangen. Aber ich bin eigentlich krasser Weihnachtsfan. Deswegen, ich weiß nicht, dieses Jahr tue ich mir noch ein bisschen schwer. Ich war auf sehr vielen Weihnachtsmärkten hier in Berlin. Hab versucht, das alles so aufzusaugen, aber so mit diesem ganzen Maske an, Maske ab, dann irgendwie Test zeigen und so, da kommt irgendwie, finde ich, nicht so ganz die Weihnachtsstimmung auf.
Ja, Weihnachtsmarkt in Bayern ist halt eh nicht. Also von daher, das.
Ja, ich weiß, ich habe ja viele, also ich bin ja aus München, aus dem Raum und ich habe viele Freunde, die mir in den Ohren liegen und sagen, ach, jetzt beschwer dich mal nicht, ihr habt wenigstens Weihnachtsmärkte. Das stimmt natürlich, aber dafür habt ihr halt Tonnen von Schnee und hier hat es gerade mal einmal geschneit.
Ja. Das stimmt, das haben wir und ich kann berichten, also ich habe ja zwei Hunde, Hund 1 findet es richtig geil und bewegt sich eigentlich nur noch robbend über den Schnee, Hund 2 findet es weniger geil, aber einer zufrieden, das reicht.
Ja, unsere Hunde müssen sich eh irgendwann mal treffen. Also erstmal müssen wir uns treffen, aber dann müssen sich unsere Hunde auch treffen.
Ja, es klingt auf jeden Fall gut.
Ja. In der heutigen Folge wollen wir gerne über Cubies sprechen. Das ist ja ein sehr beliebtes Thema, glaube ich, bei vielen Leuten. Und zwar haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie sich eben dieser Beruf des Cubies verändert hat in den letzten Jahren oder in den Generationen schon fast. Also wie präsentieren sich beispielsweise Spieler auch in der Öffentlichkeit und wohin kann auch die Reise auf dieser Position hingehen in der Zukunft? Genau, wir haben einen kleinen Vergleich gezogen zwischen alten Hasen, habe ich sie jetzt mal genannt, und den jungen Wilden. Anna, wenn ich über alte Hasen spreche, dann meine ich Leute oder Spieler, die mindestens 30 Jahre oder älter sind. Ich selbst werde ja nächstes Jahr 30, deswegen darf ich das. Welche Namen würden dir denn da sofort einfallen, wenn ich jetzt sage, alter Hase?
Ja, erstmal dazu, du wirst nächstes Jahr 30. Ich hatte es vor ein paar Tagen. Also ich war dann so, alter Hase, okay, will mir Tiziana irgendwas sagen? Nein, Quatsch.
Nein, aber witzig, wurdest du vor ein paar Tagen...
Ja.
Hattest du Geburtstag?
Ja, wenn wir aufnehmen, vor 10 Tagen tatsächlich.
Wow, dann würde ich sagen, von unseren ganzen Zuhörern und natürlich von mir nochmal alles, alles Gute nachträglich.
Danke dir, danke dir. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe echt nachdenken müssen und war so, okay, wen haben wir denn alles? Wen schätze ich da so alt ein? Und ich habe extra nicht nachgeschaut. Wo ich es natürlich weiß, sind so Spieler wie Russell Wilson, Matt Ryan, Tom Brady, Aaron Rodgers, Big Ben, Kirk Cousins. Und bei wem ich es auch noch ganz, ganz sicher weiß, Jimmy Garoppolo, weil der hatte erst Geburtstag, ich glaube Ende November. Und da habe ich nämlich die Geburtstagspost gesehen, dass er nämlich genau 30 geworden ist. Deswegen. Genau, aber das sind so die Spieler, die mir da einfallen.
Ja, tatsächlich, also über 30 gibt es einige. Ich habe mich jetzt aber auf die Ältesten fokussiert. Und das sind natürlich Tom Brady mit 44 Jahren. Der ist der älteste QB, der noch spielt. Dann kommt aber auch schon Big Ben, also Ben Roethlisberger mit 39 und Aaron Rodgers dicht gefolgt mit 38 Jahren. Für dich als Seahawks-Fan, Russell Wilson ist 33, also auch nicht mehr der Allerjüngste. Und wie nimmst du denn diese alte QB-Riege wahr? Also was verbindest du mit Rodgers, Brady oder eben auch Big Ben?
Teilweise schräge Ansichten. Also vor allem, wenn man jetzt an Aaron Rodgers die letzte Zeit denkt. Sonst aber so ein, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, aber so ein Football-Klemmer, Football-High-Society irgendwie. Und gefühlt, also klar, die spielen schon ewig, aber gefühlt, also meine Football-Zeit hat halt mit den meisten dieser Quarterbacks begonnen. Also, wo ich mich wirklich so richtig, richtig arg mit Football dann irgendwann beschäftigt habe. Deswegen sind es auch so die Quarterbacks, mit denen ich quasi in den Football reingewachsen bin. Deswegen ist es auch so ein bisschen komisch, wenn man denkt, dass halt irgendwann ein Tom Brady nicht mehr sein wird, zum Beispiel.
Ja, total. Und ich habe das ja jetzt schon, dass ich damals angefangen habe, Anfang der 2010er, 2015, also ich habe ja so, ich weiß es schon gar nicht mehr das Jahr, aber ich glaube so 2013 oder so habe ich den ersten Super Bowl geguckt und dass es da jetzt schon einige Spieler gibt, einige Starspieler tatsächlich gibt, die nicht mehr spielen, wie beispielsweise an Peyton Manning natürlich, dann aber auch sowas wie Joe Flacco oder jetzt auch Drew Brees seit letzter Saison. Das sind ja absolute Legenden und wie du schon sagst, es wird jetzt auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo auch ein Tom Brady mal aufhört und dann gibt's einfach sozusagen Football-Fans, die den nicht mehr spielen haben sehen und das ist irgendwie komisch.
Total, das ist mega seltsam.
Ja, also Big Ben hat ja verlauten lassen, dass er höchstwahrscheinlich nach dieser Saison aufhören wird. Damit wäre er dann der nächste große Name, der von der Bildfläche verschwindet. Jetzt wollen wir uns aber natürlich auch die Youngster angucken. Der jüngste Spieler ist Trevor Lawrence mit 22 Jahren. Da drauf kommt dann Justin Fields, auch mit 22. Die haben aber, der eine hat, glaube ich, im März und der andere im Oktober Geburtstag. Die sind beide 99er Jahrgang.
Das tut so weh.
Und Mac Jones ist dann 23 Jahre. Sind ja alle Starting Quarterbacks. Und ja, das heißt aber auch, dass wir im kommenden Draft die ersten QBs sehen werden, die 2000er Jahrgang sind, was ich auch sehr erschreckend finde, wenn ich mir vorstelle, ich bin 92er Jahrgang und das sind dann 2000er. Also jetzt fangen wir mit den Millennials an.
Das ist so schräg einfach nur. Einfach schräg, das so zu lesen und dann vor allem zu denken, das sind jetzt, also die 2000er, das sind dann keine Kinder oder so, sondern das sind Männer, die dann in der NFL spielen. Das ist verrückt.
Ja, und auch der Altersunterschied ist enorm. Wenn man jetzt überlegt, ein Fields oder ein Lawrence sind 22 Jahre jünger wie ein Tom Brady. Das heißt, Tom Brady könnte locker auch der Vater von einem der beiden sein, vom Alter her. Finde ich auch, also als ich mir das so im Kopf durchgegangen bin, dachte ich mir auch so, oh, stimmt, krass, die spielen dann einfach teilweise gegen Spieler, die halt doppelt so alt sind, aber man sieht ja offensichtlich, hat es nicht unbedingt was mit der Leistung zu tun. Ich würde mal reinstarten, ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu den Spielern jeweils, was man so über sie weiß, wie sie sich vielleicht auch irgendwie zu gewissen Themen geäußert haben. Ich würde mit den Oldies anfangen, einfach aus Respekt vor dem Alter. Tom Brady ist natürlich so die bekannteste Figur, wahrscheinlich auch über den Football-Kosmos hinaus. Viele Leute kennen ihn. Er hat zahlreiche Rekorde gebrochen. Ich glaube, 8 Super Bowl-Ringe, oder sind es inzwischen? Also extrem erfolgreich, ein absoluter Superstar. Er hat aber auch eben einige komische Geschichten schon in seiner Karriere gehabt, unter anderem scheint er ja eine Zeit lang zumindest sehr eng auch mit Donald Trump befreundet gewesen zu sein. Man sieht sehr viele Fotos, wenn man Tom Brady googelt, mit Donald Trump, wie sie golfen, wie sie auf irgendwelchen Galas zusammen abhängen. Also ein bisschen komisch. Da lässt sich auch nur vermuten, inwiefern er da politisch vielleicht auch in die Richtung geht. Das wäre jetzt auch eine Frage an dich, Anna. Hast du denn das Gefühl, dass früher mehr Glamour noch in der NFL war? Also wenn man sich eben die ganzen, weiß ich nicht, Frauengeschichten, Partnerwechsel, aber auch sowas wie Filmpremieren oder Galas anschaut, wo eben QBs früher regelmäßig anzutreffen waren. Ich weiß nicht, ich persönlich hatte das Gefühl, früher waren irgendwie Quarterbacks noch mehr so im Glamour, in dieser Glamour-Welt unterwegs auch.
Teils, teils. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das an den QBs selber liegt oder nicht vielleicht an den von dir angesprochenen Partnerinnen auch. Vor allem, wenn man jetzt mal schaut, Tom Brady mit Giselle Bündchen, Russell Wilson mit Kiara. Also das sind ja schon Frauen, die aus dieser Klemmerwelt kommen sozusagen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach sich da auch die Mentalität der QBs ein bisschen geändert hat. Also wenn ich jetzt denke, wenn wir zu Justin Fields schauen, für was der schon alles oder was der schon alles angesprochen hat, für was der schon alles eingestanden ist, im Gegensatz zu einem Tom Brady zum Beispiel. Und wenn man dann sowas sieht, dann ist das natürlich auch für die perfekte oder scheinbar perfekte Hollywood-Welt natürlich ein leichterer Gast, so ein Tom Brady, als zum Beispiel ein Justin Fields. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch eine Rolle spielt einfach.
Ja, ist halt so der America's Darling. Also er ist ja eine sehr gute Werbefläche, weil er eigentlich sich nie zu irgendwas äußert. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt. Also ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern, dass er irgendwie mal sich politisch geäußert hätte, sich für Themen eingesetzt hätte. Er hat sicher diverse Charity-Organisationen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber damit hebst du dich ja inzwischen nicht mehr unbedingt ab. Du hast es schon erwähnt, er ist mit Giselle Bündchen. Das ist ja ein absolutes Topmodel, war früher auch bei Victoria's Secret. Ist er verheiratet schon seit einer Weile. Die beiden haben zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Und was ich gar nicht wusste, heute erfahren habe, er hat auch noch einen Sohn aus einer Partnerschaft, die vor Giselle Bündchen war. Und da war er nämlich mit einer Schauspielerin liiert. Oh. Genau, und die ist, glaube ich, so ein bisschen aus Versehen schwanger geworden. Also so kam es jedenfalls in diesen Artikeln rüber. Genau, aber es ist wohl eine sehr gut funktionierende Patchwork-Familie. Sie verstehen sich wohl auch sehr gut immer noch. Und ja, sein Sohn ist so circa, ich glaube, der ist 2005 oder sowas geboren, 2006, also so in dem Dreh, also er ist jetzt schon so 15 und ist wohl auch total sportverrückt. Und Brady hat schon verlauten lassen, dass er eben sehr gerne hätte, dass sein Sohn, Jack heißt er, auch mal ein Michigan-QB wird. Ja, ich hoffe, da wird nicht allzu viel Druck auf das Kind ausgeübt. Und der wohl ja bekannteste Skandal von Tom Brady liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Und das war natürlich das Deflategate. Das, glaube ich, brauche ich kaum einen noch erklären, was da war. Es war ja noch in der Zeit bei den Patriots. Und das war eigentlich das erste und einzige Mal, dass Bradys Image richtig Schaden genommen hat, würde ich behaupten. Mhm. Aber auch davon hat er sich sehr gut erholt. Da werde ich auch später noch mal kurz was zu sagen, wenn ich dann ein Fazit ziehe. Weil irgendwie perlt an diesen Superstars dann doch sehr viel ab. Aber eigentlich war das wirklich eine Sache, die zumindest gegnerische Fans Brady bis heute übel nehmen. Ich weiß nicht, da kannst du dich sicher auch noch dran erinnern.
Voll. Und ja, also wie du sagst, dieses Abperlen, das ist halt echt was. Und wenn ich mir jetzt mal denke, das wäre einem Quarterback wie, weiß ich nicht, nehmen wir einen schwarzen Quarterback wie Cam Newton zum Beispiel passiert, zu zum jetzigen Zeitpunkt, der hätte kein schönes NFL-Leben zumindest mehr gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, es ist einfach extrem unsportlich gewesen. Mhm. Wie gesagt, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Machen wir weiter mit der nächsten großen Persönlichkeit im Sport, und zwar Ben Roethlisberger. Der hat nämlich auch eine Vergangenheit, über die viele, glaube ich, gar nicht so Bescheid wissen, weil es schon ein paar Jahre zurückliegt. Ihm wurde zweimal vorgeworfen, Frauen vergewaltigt zu haben. Einmal 2008 in einem Hotel in Nevada und zwei Jahre später in einem Nachtclub in Georgia. In dem einen Fall hat sich Roethlisberger wie schon oft in der NFL außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt, also da ist wohl Geld geflossen. Und im zweiten Fall wurde keine Anklage erhoben. Ich weiß nicht genau, was da abgegangen ist. Vielleicht haben die sich auch komplett außerhalb vom Gericht sozusagen auch geeinigt oder es gab irgendeine Abmachung. Ja, und dann kam nur drei Jahre später der ganz große Turnaround von Roethlisberger. Dann hat er nämlich sehr überraschend zum Glauben gefunden. Angeblich hat er ein Lied im Radio gehört und der Heilige Geist ist dann sozusagen in ihm gefahren. er hat dann scheinbar nur noch geweint, hat er erzählt. Und ja, als er diesen Song eben gehört hat. Ja, er hat auch selber gesagt, er wäre früher süchtig nach Pornos und Alkohol gewesen und der Glaube habe ihn dann eben zurück sozusagen ins Licht geführt. Er hat auch eine sehr gläubige Frau geheiratet, die beiden haben inzwischen 3 Kinder zusammen. Ja, und man kann aber durchaus auch die Frage stellen, ob dieses ganze, ich bin jetzt auf einmal ein frommer Christ, von davor zu, ich werde beschuldigt, Frauen zu vergewaltigen und trink sehr viel Alkohol und fall eher negativ auf, ob das nicht vielleicht sogar ein berechnender Imagewechsel war. Es behaupten jedenfalls böse Zungen, man weiß es nicht, aber immerhin hat er seit dieser Zeit, also sprich so seit 2008, gab es keine negativen Schlagzeilen mehr über ihn. Also scheinbar hat er sich dann doch irgendwie beruhigt. Ja, und der dritte im Bunde, den ich mir noch rausgesucht habe, Anna hat es gerade schon angesprochen, ist Aaron Rodgers, der ja, muss ich sagen, für mich immer eher eine Vorbildfunktion hatte. Er hat sich früher sehr viel für gesellschaftliche und politische Diskurse eingesetzt, beispielsweise 2020 auch gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Er hat da auch von systematischen Problemen gesprochen und hat da, wie gesagt, sehr mutige, in Anführungszeichen, für NFL-Verhältnisse zumindest, sehr mutige Worte gefunden, die er auch der Presse gegenüber so nicht scheu war zu äußern. Ja, leider hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Dieses Jahr vor allem, muss man sagen. Also es gab ja, finde ich, in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal so Kleinigkeiten, wo er vielleicht auch mit seiner ganzen Attitude bisschen negativ aufgefallen ist und er ja auch oft so eine Art Null-Bock-Einstellung verbreitet hat. Aber vor allem dieses Jahr ist das Ganze gegipfelt durch den Skandal rund um seine vermeintliche Corona-Impfung. Er hat ja selbst zu der Presse gesagt, er sei immunisiert, war aber nicht geimpft und hat auch diese Annahme, die alle hatten, dass er eben geimpft sei, einfach so laufen lassen. Dann kam aber raus, er ist nicht geimpft, er hat sich dann auch mit Corona angesteckt. Und das Schlimme, also ich finde, das eine ist natürlich so diese Lüge und diese Verletzung des Corona-Protokolls. Das andere ist aber auch einfach, was er für Aussagen über das Coronavirus verbreitet, wie er auch inzwischen wählt, solche Aussagen zu treffen. Also er ist häufiger in dieser McAfee-Show, genau, ist er häufig zu Gast und es wirkt inzwischen echt so, als ob er eigentlich nur noch Headlines machen will. Und hat jetzt auch erst vor 1 oder 2 Wochen hat er irgendwie auch Coaches von den Green Bay Packers beschuldigt, dass sie irgendwie Infos an die Medien geben würden und dass es da sozusagen eine Ratte im Team gäbe. Und anstatt das irgendwie intern zu klären, hat er das eben wieder über diese Show verlauten lassen. Und es ist im Moment gerade irgendwie komisch, in welche Richtung er sich, finde ich, entwickelt. Ja, ich weiß nicht, magst du noch was zu Aaron Rodgers sagen? Weil ich glaube, das ist eine Person, über die man gerade einfach auch viel hört, liest, sieht.
Aaron Rodgers war einer der Spieler, die mir, also abgesehen davon, dass ich vom Herzen Seahawks-Fan bin, aber ich mag auch vereinzelt einfach oder bin Fan von vereinzelten Spielern. Und da hat Aaron Rodgers immer dazugehört. Ich habe nicht nur einen Jersey von Aaron Rodgers daheim, einfach weil ich ihn immer so sympathisch fand. Und also gerade, wie du auch schon gesagt hast, das, was die letzten Monate da passiert und auch wenn man sich jetzt, ich finde auch einfach sein, und ich bin absolut kein Mensch, der sagt, boah, immer nur aufs Äußere gehen, aber ich habe auch das Gefühl, er sieht zerfallener aus, so vom Erscheinungsbild.
Er sieht nicht gut aus aktuell, also nicht gesund irgendwie.
Genau, und dann auch, wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, abgesehen von der Show, die du erwähnt hast, aber auch da das Interview, wo er seinen Fuß so in die Kamera gehalten hat und
oh Gott.
Das wirkt einfach so komisch und ich verstehe es halt auch nicht ganz, weil er hat ja auch, jetzt fällt mir der Name der Schauspielerin nicht ein, aber ist ja jetzt
Shailene Woodley heißt sie.
Genau, ja. Danke. Genau, mit der ist er jetzt, oder ich weiß gar nicht, ob sie es bestätigt haben, aber sie sind ja meines Wissens nach auch Eltern geworden.
Was, so. Echt? Ich weiß nur, dass sie verlobt sind.
Ich dachte, da wäre auch irgendwie noch ein Kind mit im Spiel, aber nee.
Nicht. Gala.
Und also das wirkt halt alles so, er wirkt für mich so zerfallen, keine Ahnung. Ganz, ganz.
Ja, es ist schade, weil ich glaube, viele haben Aaron Rodgers so als Sympathisanten wahrgenommen, auch viele, die eigentlich gar keine Packers-Fans sind. Und er ist eben auch, finde ich, eigentlich nicht auf den Kopf gefallen, dachte ich zumindest immer. Also er hat sich immer eigentlich recht eloquent ausgedrückt und war irgendwie sehr reflektiert mit sich, mit seiner Umwelt. Aber ich weiß nicht genau, vielleicht gab es auch irgendwo so einen Breaking Point für ihn, wo er sich dann eben in diese komisch Querdenker-Richtung entwickelt hat. Wir müssen eher aufpassen, was wir sagen, weil ich habe neulich schon so einen kleinen Shitstorm auf Twitter gekriegt, weil die Packers-Fans, glaube ich, sehr, sehr Schwierigkeiten haben, also zumindest die Packers-Fans in Deutschland, so das zu akzeptieren, dass halt Aaron Rodgers sich so ein bisschen als Trottel empuppt hat. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, dass da viele sehr, sehr aggressiv sind in der ganzen Diskussion. Und
spannend.
Ich habe
nämlich genau gegensätzliche Reaktionen gehabt.
Nee, ich habe da sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt und Kommentare von wegen, man darf auf keinen Fall irgendwie Antonio Brown mit Aaron Rodgers vergleichen und überhaupt, es wussten ja eh alle, dass er nicht geimpft ist und wo ist das Problem und bla bla bla. Also so sehr unreflektiert und ich verstehe einerseits, dass man natürlich vielleicht schon daran festhält, was man denkt, über diese Person zu wissen, aber am Ende, finde ich, muss man halt Fakten auch annehmen und ich finde, da kann man gar nicht so viel drum rum sich irgendwie zurechtbiegen, weil es gibt halt Fakten und die sagen ziemlich viel aus, finde ich.
Voll, aber da kann ich tatsächlich jedem Packers-Fan, wenn ihr, wahrscheinlich kennen sie es eh alle, aber den deutschen Fanclub der Packers, da ist ein sehr, sehr guter Artikel über Rodgers eben geschrieben worden auf deren Blog, wo von meinem Gefühl her man sehr gut ausgedrückt hat oder auch differenziert hat zwischen Fan sein, aber auch anerkennen, was da gerade schief läuft. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und weil ich glaube, weder du noch ich wollen irgendeinem Fan absprechen, dass man Aaron Rodgers schon lange gut fand. Oder dass das was Schlimmes ist, dass man den schon lange gut fand.
Nee, aber überhaupt das, nicht. Genau. Also geht es ja vielen, so geht es mir ja auch.
Genau, aber das Wichtige ist, glaube ich, halt einfach genau das, was du auch gesagt hast, anzuerkennen und auch zu adressieren, was jetzt falsch läuft. Und das hat ja nichts damit zu tun, damit verurteilt man ja absolut niemanden, der quasi immer Aaron Rodgers-Fan war. Das ist ja voll okay. Nur eben, wie man jetzt damit umgeht mit der Persona, das ist das Wichtige.
Genau, ja. Schaut da gerne mal vorbei, ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Kurz zusammengefasst, also im Grunde, wenn man sich eben mal diese drei Personen anguckt, was sie erreicht haben, sind ja alles sehr, sehr erfolgreiche QBs, haben viel gewonnen. Es sind alles klassische Leaderfiguren und alles auch Spieler, die innerhalb von kurzer Zeit ein Spiel komplett an sich reißen können und drehen können. Also es sind absolute Playmaker. Aber was du vorhin auch schon ganz interessant angemerkt hast, viele von den alten QBs sind eben auch diese klassischen White Guys irgendwie. Also es gibt zwar natürlich inzwischen auch paar wie ein Cam Newton, der ist ja glaube ich auch schon über die 30 oder so, müsste jedenfalls um die 30 sein. Teddy Bridgewater ist zum Beispiel 29. Also es gibt natürlich schon inzwischen auch schwarze QBs, die nicht irgendwie nur Anfang 20 sind. Aber man muss trotzdem sagen, früher war das eben schon so, dass oft der QB weiß war. Und oft eben auch aus besseren Elternhäusern. Also Tom Brady beispielsweise hat schon als Kind immer mit seinem Vater gegolft. Aaron Rodgers kommt, glaube ich, aus Kalifornien. Ich glaube, der ist auch nicht in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen. Also grundsätzlich, glaube ich, hat sich da in der Hinsicht auch viel geändert. Aber ich will jetzt natürlich noch kurz was zu den jungen Hüpfern, zu den jungen Wilden sagen. Weil da habe ich mir Justin Fields und Trevor Lawrence ein bisschen angeguckt. Die zwei jüngsten QBs, die beide aktuell Starter sind. Justin Fields ist ja bei den Chicago Bears. Es gab ja zum Beispiel auch, weil wir gerade beim Thema sind, wie das ist mit schwarzen QBs, es gab ja Vermutungen darüber, warum er im Draft überhaupt so weit gefallen ist. Hast du das damals verfolgt? Also, weil er wurde ja dann an Nummer 13? Nee, früher. 13 war, glaube ich, Mac Jones. Wann wurde er denn gedraftet? Aber auch so über 10 auf jeden Fall. Vielleicht 11 oder sowas kann sein.
Du kannst ja gerade mal nachgucken. Ja. Genau, also ich habe auf jeden Fall den Draft verfolgt und hatte mir auch so mein kleines eigenes Draft-Ranking und Draftboard erstellt. Und ich dachte definitiv nicht, dass er so weit fällt. Ich meine, also er hat ja auch...
Also Elfter war er, Elfter Pick, ja.
Okay, er hat ja Epilepsie, wenn ich das... Genau. Ja. Und das war halt, also ich war während dem ganzen Draft auch auf Twitter sehr aktiv und habe auch einige Twitch-Streams dazu angeschaut. Und da wurde halt viel spekuliert, liegt es daran, also an dieser Epilepsie-Sache. Und dann war aber da gleich auch die Einschätzung von vielen, die ich gesehen habe, so, naja, das kommt jetzt ja auch nicht auf einmal, diese Epilepsie, das ist jedem bewusst. Und er ist schon sehr, sehr lange sehr gut medizinisch eingestellt. Also der hat ja im College auch Football gespielt und ist nicht auf einmal in den Draft reingestolpert irgendwie. Also ich fand das sehr komisch alles, muss ich sagen.
Ja, also vielleicht noch kurz ein paar Punkte zu seiner Epilepsie-Erkrankung. Also wie du schon sagst, er hat es schon eine Weile, also genauer gesagt seit der 9. Klasse, da hatte er nämlich einen Anfall, ich glaube in der Schule, und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden. Also er hat dann selber erzählt, er ist beim Notarzt, also in dem Wagen dann aufgewacht und dann wurde erstmal diese Diagnose gestellt, was, glaube ich, für ihn sehr schwierig gewesen sein muss, weil er schon seit er ein kleines Kind ist, wie fast alle QBs halt Football spielt und er sich wahrscheinlich in der 9. Klasse auch schon gewisse Hoffnungen gemacht hat, das vielleicht mal professionell machen zu können. Er ist aber sehr gut eingestellt, also er nimmt schon einige Pillen. Er meinte, glaube ich, 4 Pillen pro Abend muss er nehmen, aber das ist halt inzwischen gehört es für ihn dazu, wie alles andere auch. Und er ist da auch sehr reflektiert. Also er ist sich seiner Krankheit auf jeden Fall bewusst, aber er geht damit sehr, sehr erwachsen um.
Ja.
Und wie du schon sagst, es ist halt ein bisschen weird, dass das dann auf einmal so ein Riesenthema von heute auf morgen wurde, kurz vor dem Draft. Ich meine, die Bears-Fans wird es gefreut haben, weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht gekriegt. Aber ja, er ist allgemein eine Person, die sehr viel schon hinnehmen musste. Also er hat dann auch das College zum Beispiel gewechselt, weil er war eigentlich bei der University of Georgia. Da wurde er aber rassistisch beleidigt von einem Baseballspieler und aus verschiedenen Gründen, nicht nur deswegen, aber es gab dann eben diese Sonderregel, dass er wechseln durfte zur Ohio State University, weil eigentlich ist es so, wenn du College wechselst, musst du ein Jahr erstmal aussetzen. Dadurch, dass ihm aber nicht mehr zugemutet werden sollte, dass er eben in diesem rassistischen Umfeld, Georgia ist ja auch Südstaaten, also ich glaube, da geht schon, ja, da gibt schon komische Geschichten wahrscheinlich, die da abgehen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich bin jetzt auch nicht komplett im Thema drin, aber jedenfalls wurde es ihm gestattet, dass er die Uni wechselt und dann war er ja auch wirklich enorm erfolgreich. Er ist aber eben auch ein Spieler, der sehr, sehr fleißig und fokussiert ist. Also das sagen auch alle seine Ex-Coaches. Also er sagt auch selber von sich, er möchte auf jeden Fall Franchise-Quarterback werden und will einer der 5 besten QBs in der Liga werden. Also er hat sehr hohe Ziele. Und gleichzeitig, was ich schön finde, und da sind wir eigentlich schon gleich beim größten Punkt, den eben diese junge Gruppe von QBs ausmacht, ist eben, dass er sich auch für größere Dinge, die nicht nur ihn selbst betreffen, einsetzt. Also er hat zum Beispiel das We Want to Play Movement unterstützt. Ich kann ja mal kurz ein Zitat von ihm diesbezüglich vorlesen. One of the reasons why I pushed that petition, was because my social media is kind of on a bigger platform than most other college players. So I thought that the size of my social media platform could have reached a lot of people across the country and maybe have influenced the season of flipping the Big Ten decision to cancel the season. Also es ging da damals um, ich glaube, diese Corona-Entscheidung im College, dass eben die Saison abgesagt wurde. Und das fand ich irgendwie schön, dass er auch sagt, er ist auch gewillt für eine gute Sache, an die er halt auch glaubt, eben sein Social-Media-Following bereitzustellen. Das passt auch sehr gut zu dem, was eben Trevor Lawrence auch macht, der ja der andere sehr junge QB ist. Der hat sich zum Beispiel auch sehr aktiv für die Black Lives Matter-Bewegung eingesetzt. Und ist eben da auch sehr engagiert. Er hält auch Reden bei so Demonstrationen und so weiter. Also er ist da auf jeden Fall sehr offen, glaube ich, für viele Dinge, die ihm eben halt auch wichtig sind. Und was ich auch ganz interessant finde, dass man eben bei den jungen Cubists, habe ich zumindest das Gefühl, und ich möchte das gar nicht judgen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass die auch nicht mehr so dieses Partnerin-Wechselspiel haben, wie es jetzt zum Beispiel Aaron Rodgers alleine hatte, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 feste Freundinnen in den letzten 5 bis 7 Jahren. Tom Brady, wie gesagt, hatte auch irgendwie jetzt ein Kind aus einer anderen Beziehung und so. Trevor Lawrence beispielsweise ist immer noch mit seiner College-Freundin zusammen. Die haben jetzt auch dieses Jahr geheiratet. Die ist selber, glaube ich, Fußballspielerin gewesen am College. Und das ist, finde ich, vielleicht nicht unbedingt nur bei den QBs, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ganz viele von den jungen Spielern inzwischen sich sehr früh sehr eng binden, auch sehr früh Eltern werden. Also ja, ich denke da zum Beispiel auch an Philipp Lindsay, der irgendwie auch schon verheiratet ist und ein Kind hat und der ist auch noch sehr jung. Patrick Mahomes verheiratet. Da gibt es jetzt Tausende, die wir aufzählen könnten. Mhm. Aber stimmst du mir denn zu, dass die junge Generation irgendwie nochmal deutlich professioneller, aber eben auch deutlich mehr als Brand sich eben präsentiert und man weniger von deren Persönlichkeit mitbekommt?
Teils, teils. Ich habe das Gefühl, sie haben auf jeden Fall viel, viel mehr so Coaching für wie sie bestimmte Interviews zu führen haben und so. Also da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie viel abgeklärter wirken und auch sich mehr als Brand verstehen. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft noch viel häufiger sehen, vor allem durch die Änderungen in der NCAA. Also quasi, die dürfen sich ja jetzt als Brand selber vermarkten, schon deutlich früher. Ich glaube, daher werden wir das noch viel mehr sehen. Andererseits finde ich aber, dass man nicht unbedingt Persönlichkeit eher sieht, aber Sachen, die ihnen wichtig sind. Also Justin Fields mit der Bewegung, die er da unterstützt. Trevor Lawrence ebenso. Und ich glaube, das habe ich das Gefühl, dass man das viel mehr sieht irgendwie. Und als so extremes Gegenbeispiel dafür, oder ist zumindest für mich ein Mac Jones. Der wirkt für mich so wie, 20 Jahre zurückgereist in der Zeit und immer so ein bisschen tapsig, auch wenn er das gar nicht ist eigentlich, wenn man ihn in Interviews hört. Aber sein ganzes, wie er läuft, das war ja auch schon im Draft ein Meme, wie er da rausgelaufen ist auf dem Gang. Aber er wirkt halt für mich so seinem Alter entsprechend. Wenn ich dagegen Justin Fields anschaue, also wirklich ihn nur anschaue, würde ich niemals ihn auf das Alter schätzen.
Nee, und ich finde es auch krass bei Trevor Lawrence beispielsweise. Der ist ja auch so ein absoluter Siegertyp. Also dem ist, glaube ich, noch nichts wirklich Schlimmes widerfahren in seinem Leben, jedenfalls auf professioneller Ebene. Mhm. Und ich finde, das merkt man dem aber auch so ein bisschen an. Der ist so aufpoliert, auch von der ganzen Medienwirksamkeit. Wenn der auch irgendwie eine Rede gibt, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, da steht irgendwie ein Anfang 20-Jähriger, sondern das ist alles so, wie du schon sagst, so krass durchgecoacht. Der überlegt sich jedes Wort, was er sagt, wie er es sagt. Da gibt's keine Fehltritte, deswegen sowas wie, weiß ich nicht, das sagen ja auch viele immer beim Fußball, dass man so früher in den 90er Jahren hatte man noch irgendwie so ein Effenberg oder so oder ein Matthäus, die sich so richtige Fehltritte erlaubt haben. Und es war aber auch halt auch irgendwie sympathisch.
Ja,
gibt's ja im Fußball auch nicht mehr. Also okay, Kimmich ist jetzt auch negativ aufgefallen, aber aus anderen Gründen. Mhm. Aber so dieses, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass so ein Trevor Lawrence jetzt irgendwie mal Party machen gehen würde und da irgendwie Fotos entstehen würden oder so.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch der Unterschied ist, mit Social Media so aufgewachsen zu sein und in Social Media dann auf einmal so reingeschmissen zu werden, jetzt für die alten Hasen. Ich glaube, das macht halt auch einen Unterschied.
Ja, also genau, ich würde auf jeden Fall zusammenfassen, bei den jungen Spielern ist es nochmal, finde ich, deutlich professioneller, nochmal mehr dieses Branding, aber eben auch sie benutzen ihre Stimme vielleicht auch eben, wie du schon sagst, weil sie halt wissen, sie haben diesen Outreach über Social Media. Sie benutzen ihre Stimme viel bewusster und viel, finde ich, auch besser für wirklich wichtige Themen. Und sind da auch nicht so scheu, wie vielleicht der ein oder andere Ältere, der sich ja, also wenn ich auch an die Aussagen von Drew Brees teilweise denke, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse, hatten wir ja auch schon mal in der Podcast-Folge. Ja. Sowas würde, glaube ich, einem von den Jungen nie passieren, weil die sich wahrscheinlich auch davor noch mal 10-mal mit anderen absprechen würden und so. Genau, aber von den Älteren hat man eben so dieses Gefühl, es perlt alles ab und die machen aber trotzdem ihr Ding und sind ja trotzdem absolute Superstars. Aber weil sie halt so erfolgreich sind, also weil sie einfach in dem, was sie tun, sportlich extrem gut sind. Sonst, glaube ich, würde wahrscheinlich der ein oder andere, hätte doch schon deutlich mehr Schaden genommen.
Definitiv.
Ja, was würdest du dir denn abschließend noch vielleicht von der neuen Generation wünschen? Ich meine, das ist ja die Zukunft der NFL. Gibt es da noch Luft nach oben oder findest du, die machen schon alles gut, wie sie es machen?
Ich finde auf jeden Fall, und das ist genau das, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, sie sind halt eine Brand, definitiv. Aber ich würde mir halt manchmal noch so ein bisschen mehr wünschen, dass sie ein bisschen weniger Brand wären. Und das mag auch einfach nur ein Gefühl von mir sein. Aber ich habe teilweise so das Gefühl, dass sie sich als Quarterback wichtiger sehen als andere Spiele, also oder als das Team. Und wie gesagt, das mag eine wilde Unterstellung jetzt nur sein. Aber ich habe jetzt, wenn ich damit zum Beispiel einen Tom Brady vergleiche, da habe ich halt manchmal das Gefühl, dass er das Business versteht und wirklich und das auch ernst meint, wenn er halt sagt, so er verzichtet auf Gehalt und ja, er hat unendlich viel Geld. Das weiß ich. Das weiß ich auch, dass ein Tom Brady das eher machen kann als frisch gedrafteter QB jetzt. Aber ich habe bei ihm das Gefühl, dass er halt wirklich mit dem Team gewinnen will und weiß, er braucht andere Leute dafür. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen bei der neuen Generation. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da noch mehr hinkommen. Weil ja, die QBs sind super wichtig, aber halt, das ist immer noch ein Teamsport. Das würde ich mir mehr wünschen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, würde ich zu 100% mitgehen und mehr Persönlichkeit gerne zeigen. Also vielleicht auch einfach mal was Flapsiges, was nicht cool ist auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, das fand ich bei Drew Lock oder so auch manchmal ganz nett, wie der sich da manchmal gefreut hat. Und es war dann irgendwie vielleicht ein bisschen nerdig oder so. Aber halt so, dass man so das Gefühl hat, ach, der zeigt irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit, dass es nicht nur so eine Werbefläche ist. Das würde ich mir auch bei Trevor Lawrence beispielsweise mal wünschen, dass da wirklich echte Emotionen mal rauskommen. Und ja, aber sonst machen sie es schon ganz gut und ich bin auch gespannt, wie sich diese Position eben in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. Ist ja fast die wichtigste Position. Und ja, genau, dann würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt auch durch. Vielen Dank, Anna. Das war jetzt tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten, aber keine Sorge, wir melden uns nochmal vor dem neuen Jahr. Es kommt nochmal eine Folge vor Silvester. Mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, frohe Weihnachten euch, frohe Weihnachten Anna.
Ja, frohe Weihnachten zurück und an alle uns sowieso. Feiert so, wie ihr wollt und macht euch ein schönes Fest, wenn ihr feiert.
Genau, macht euch ein sehr schönes Fest mit euren Liebsten, trinkt gut, esst gut und ja, versucht euch einfach eine schöne Zeit zu machen und es gibt ja auch ein paar schöne Spiele, die man sich um Weihnachten angucken kann.
Ja, definitiv.
Gut, macht's gut und wir hören uns vom neuen Jahr. Bis dann.
Tschüss.